Glück auf Glück auf. Der Podcast kommt. Der hat keines Licht bei der Nacht dabei, sondern ganz viel zum Thema Sales, Business und natürlich auch Ruhrpott. Herzlich willkommen bei Glück auf, ein Sales-Podcast mit Andreas Kaldewey. Ja, jetzt ganz persönlich nochmal herzlich willkommen zu Glück auf, ein Sales-Podcast. Und heute habe ich wieder einen Podcast oder, ja, wollen wir es politisch korrekt machen, eine Podgästin bei mir. Bei mir ist heute der Feind, nämlich jemand aus dem Einkauf. Ich habe die Christina Kunze bei mir. Christina Kunze ist Einkaufsleitung bei der Technoplast, hat über 20 Jahre Einkaufserfahrung. Und ja, wir werden mal so ein bisschen natürlich über verschiedenste Dinge im Einkauf reden. Vielleicht auch über Vorurteile, die es gegenüber dem Vertrieb gibt, Vorurteile, die es gegenüber dem Einkauf gibt. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Christina. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Andreas, ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung.
Ja, ah, nicht so formell, ne? Nein, also komm, lass uns mal, ehe wir inhaltlich auf den Punkt kommen, man merkt, wir kennen uns auch schon 3 Tage oder 4, ehe wir inhaltlich auf den Punkt kommen, du weißt, es ist der Podcast, ich rede immer gerne auch über den Pod selber. In deiner Arbeitgeber-Vita wissen wir, da ist ja auch zumindest ein Arbeitgeber, der im Pod saß, auch mit dabei. Pott ist ja bei dir auch nicht so weit weg. Du arbeitest in Düsseldorf. Ich sag mal, was ist deine persönliche Einstellung zu Pott?
Ja, meine Einstellung zum Pott. Ich muss gestehen, ich komme ja ursprünglich aus Niedersachsen. Und wenn es da um NRW ging, dann gab es eigentlich nur den Pott. Also bevor ich hierher gekommen bin vor über 20 Jahren, habe ich halt immer nur vom Pott gehört, ne? Also das, was so klassisch Bochum, Dortmund und sowas ist. Ansonsten habe ich, klar, sorry, Köln, Düsseldorf natürlich auch, aber ansonsten habe ich mit NRW nicht viel in Verbindung gebracht. Und ich muss gestehen, so richtig Pott, ja, ich bin mal durchgefahren. Und ich war auch mal, klar, Oberhausen, ne? Shopping, was auch sonst.
Zentrum, ne? Sowas kennt man.
Ja, ja. Aber ansonsten habe ich ehrlich gesagt keine wirkliche Verbindung zum Pott.
Auch nie irgendwie mal so tatsächlich in den, ich sag mal, Bermuda-Dreieck nie mal gewesen, also da, wo die ausgebeilen sind, Bermuda-Dreieck in Bochum, Rüttenscheider Stern in Essen oder sowas, gar nicht?
Nee, überhaupt nicht.
Okay. Dann kann ich dich ja doch nach deinen Vorurteilen fragen, gerade so als Niedersächsin. Ich sag mal, welches Bild vom Pott hat sich denn da bei dir in jungen Jahren ergeben oder ist vielleicht heute noch im Kopf?
Ich wollte gerade sagen, junge Jahre kann ich mich nie dran erinnern. Und was ich heute vom Pott im Kopf habe, ist auf jeden Fall Leute, die mir extrem sympathisch sind, weil sie halt gerade raus sind. Also ich bin auch ein Mensch, der geradeaus ist, kommt nicht jeder mit zurecht, aber ich finde es einfach ein fairen Umgang. Dasselbe Phänomen gibt es in Köln auch, deswegen ich bin sehr Köln-affin. Und ja, also negative Vorurteile oder so, ja klar, so, ne, der Klassiker, so Pott-Assi und sowas, ja, gehört, aber nie erlebt. Also von daher bilde ich mir da auch keine Meinung drüber. Das ist alles nur vom Hören sagen. Erlebt habe ich da bisher gar nichts.
Okay, gut, ja. Ich glaube, wenn man da ein bisschen tiefer drin ist, dann wird man feststellen, ja, es gibt so ein paar Ecken, die sind, ja, da ist der Menschenschlag einfach noch offener. Ja, deshalb kommt vielleicht so dieses, ja, das ist schon fast Assi rüber, aber ja, wir sprechen halt sehr offen hier. Ne? Lass uns auch direkt offen sprechen über das Thema Einkauf. Mhm. Einkäufer haben ja gerne Vorurteile gegenüber Vertrieblern, denken wir Vertriebler. Und wir Vertriebler haben ja vielleicht auch Vorurteile gegenüber Einkäufern. Jetzt würde mich doch mal interessieren, in deinen über 20 Jahren im Einkauf, ich sag mal, welche Vorurteile du vielleicht auch irgendwo gehört hast, wo du irgendwie, ne, wo jemand vielleicht auch reagiert hat, auch Einkauf, ja, ihr seid ja so und so und so, wo du denkst, man, das ist doch vorne und hinten nicht wahr.
Da gibt es unterschiedliche, ne? Also ich würd das gern, ganz gerne aufteilen, weil du hast einmal die Tätigkeit des Einkaufs an sich, ne? Und dann auch einmal was die Prozesse angeht, würde ich das jetzt mal nennen. Also es ist auch mittlerweile kein Vorurteil mehr, sind Erfahrungswerte. Also viele, viele Vertriebler, okay, gerade was das Außendienstler angeht, Key Accounts, bei denen ist immer alles möglich. Und ich weiß aber teilweise echt schon mit dem Satz, wenn ich ihn ausgesprochen habe, das hat er mit seinem Backoffice noch nicht abgeklärt und rein prozesstechnisch, wenn er das so macht, dann ist das nicht wirtschaftlich und ist auch nur jetzt, um einen Zugang zu kriegen. Okay. Das finde ich immer sehr ärgerlich. Also ich spiele mit meinen Lieferanten immer mit offenen Karten und ich begrüße das auch sehr, wenn die von Anfang an sagen, ich könnte es mir vorstellen, aber ich muss das erst noch abklären. Genauso mit Lieferterminen. Ne? Wenn mir einer sagt, okay, das dauert jetzt 12 Wochen, dann dauert das 12 Wochen. Dann kann ich damit aber auch planen. Wenn ich jetzt jemanden habe, ja, wir können das in 6 Wochen machen oder in 8 Wochen, so, und ich kriege dann eine Terminverschiebung nach der anderen, dann ist der theoretisch bei mir schon auf der Schwelle, wo er sich dann neu beweisen muss. Also das geht dann gar nicht. Ne? Den habe ich dann im Fokus. Und der muss sich dann anstrengen, wenn er dabei bleiben will.
Okay, also das ist quasi schon so ein erster, ich nenne es mal, nicht Vertrauens-, sondern Misstrauensbeweis.
Ja, definitiv. Okay.
Das Thema, was du gerade hattest, ich nehme mal den Bogen zum ersten Thema nochmal zurück. Außendienst gibt es ja auch in verschiedenen Branchen, ja auch im Investitionsgüterbereich, da wo ich unterwegs bin. Da haben wir ja auch Außendienst, wenn wahrscheinlich auch nicht so verstärkt, logischerweise, wie die Jungs mit Verbrauchsmitteln, ich nenne es jetzt ganz gezielt, Schrauben, Reinigungsmittel und sonst noch irgendwas. Ich persönlich habe zumindest immer das Gefühl, dass das in unserer Branche, wie gesagt, so im Investitionsgüterbereich, einfach weil es zum Teil technisch gar nicht anders ist, wir eigentlich dieses, ja, ich verspreche was nicht gehalten werden kann, eher weniger vorkommt. Auch von Lieferzeiten und hast nicht gesehen, weil du einfach, ich sag mal, Komponenten prüfen musst, passt das alles zusammen, manchmal 2, 3 Zusammenspiele sind. War das jetzt eher so auch tatsächlich so auf diese, ja, ich nenne es mal, ist es ja eher so fast schon Direktvertrieb, wenn wir das andere so nehmen, im Außendienst, darauf bezogen, oder ist es tatsächlich so eine allgemeine Beobachtung? Mit dem, ist alles möglich?
Ich neige schon dazu, das zu verallgemeinern. Also ich komme ursprünglich aus dem Maschinenbau, ich war fast 20 Jahre im Maschinenbau und da habe ich mit den unterschiedlichsten Sachen zu tun gehabt, ne? Sei es Dichtungstechnik oder Automatisierung oder sonst irgendwas. Das hast du in allen Bereichen. Ja, und jetzt so im Laufe der Zeit und mit den unterschiedlichen Positionen und auch Arbeitgebern, die ich hatte, man begegnet sich häufig zweimal im Leben. Ja. Ich war danach nie wieder in dem Bereich Maschinenbau, habe aber trotzdem noch Berührungspunkte gehabt. Und es ist doch, ich würde es tatsächlich verallgemeinern. Das ist so, gerade wenn es neue Vertriebler sind oder was auch immer.
Ja.
Und womit dann auch noch als Frau dann natürlich im Maschinenbau, das ist kein Klischee, das ist leider Gottes immer noch so. Wurde ich häufig mit konfrontiert, so kommt da jetzt kein Mann? Also das ist war sehr willkommen bei mir, sowas. Es ist durchwachsen. Also ne, ich würde sagen 50-50. Du hast auf beiden Seiten hast du extreme Ausreißer. Es gibt Leute, die versprechen Sachen, wo du dir denkst, kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, dass das funktioniert, aber es klappt dann tatsächlich. Hut ab, wo auch immer proaktiv reagiert wird und alles Mögliche. Und du hast natürlich auf der anderen Seite, also ich habe auch schon einen Außendienstler mal des Hauses verwiesen.
Okay, weil das so ein laufender Lügendetektor war.
Das war so die Enzyklopädie der Respektlosigkeit gegenüber Menschen.
Ja, okay, verstehe ich. Mhm. Okay, ich greife jetzt mal auf, was du gerade gesagt hast, auch wenn der zweite Teil meiner Frage noch aussteht. Ich habe vor ein paar Wochen einen LinkedIn-Beitrag, da hat jemand gepostet, dem Kunden geht es am Ende des Tages doch immer nur um die Lösung, um den Nutzen, um das, was dahinter stellt. Und diese, technischen Details, Feature-Fucking, ja, das will vielleicht mal irgendein, ja, was weiß ich, vielleicht Prozessbeauftragter wissen, vielleicht mal Sicherheitsbeauftragter oder sowas, aber oft interessiert es eben, ich sag mal, jemand, der an so einer Maschine steht, selber nicht oder der sowas anwendet. Und darauf hat dann jemand auf diesen Post geantwortet, es gab eine Umfrage unter Einkäufer und gerade Einkäufer stehen zu 90% oder 80%, ich habe die Zahl nicht mehr genau im Kopf, eben auf Feature-Fucking, ja. Die stehen drauf auf die technische Anleitung und so weiter und so fort. Wird jetzt ein bisschen auch in die Richtung gehen wie, oh, da wurde im technischen Einkauf ein Mann erwartet. Wie siehst du das? Ist das so? Erwartet ihr tatsächlich so viel Details? Oder ist das eher so, naja, uns geht es auch um die Lösung?
Also im Vordergrund steht natürlich die Lösung an sich. Ne? Also ich komme aus dem technischen Einkauf ursprünglich, habe da auch sehr früh in den Projekten waren wir da schon involviert. Und du brauchst das natürlich für die Angebotsphase, ne? Einfach um Angebote zu vergleichen. Es sind meistens, gibt es bis auf Software oder was, hast du halt wenig Monopolisten, mit denen du in Kontakt kommst. Und ja, Feature-Fucking ist da definitiv notwendig im ersten Step, um halt einfach die Vergleichbarkeit machen zu können. Ja. Also mir bringt es nichts, wenn ich Äpfel mit Birnen vergleiche. Aber ansonsten ist auch der Service dahinter. Ne? Wenn ich größere Ausschreibungen habe oder größere Projekte, ich habe immer auch darauf geachtet, wie habe ich Zugang zu dieser Firma? Welchen Service bekomme ich? Welche Reaktionszeiten? Was gibt es zusätzlich? Wird zum Beispiel Resident Engineering angeboten oder irgendwelche Konzepte? Klar, Einkaufen hat natürlich auch was mit Ersparnissen zu tun, aber Ersparnisse stehen nicht immer im Vordergrund. Ne? Also gerade in so einem dynamischen Markt, wie wir ihn mittlerweile haben, in sämtlichen Bereichen, ist es halt immer wichtig, wie kann ich da noch einen Mehrwert rausziehen? Weil über den Preis, also ich bin nicht auf einem Bazar, wo ich noch viel verhandeln will. Ja. Bei bestimmten Produkten sage ich, ich will jetzt ihren letzten Preis haben für das Volumen, das verhandle ich nicht. Entweder sie geben jetzt einen vernünftigen Preis ab oder das war es dann unter Umständen. Ne?
Ja.
Bei größeren Projekten, wenn ich da ein, zwei Runden drehe, so wenn es dann in den sechsstelligen Bereich geht, ja. Aber für mich sind wichtig der Service, die Erreichbarkeit, werde ich proaktiv informiert, weil ich muss halt natürlich auch die komplette Planung mitsteuern. Also wo ich bisher immer war in den Firmen, der Einkauf war da immer verbunden, auch mit der Disposition. Ich habe immer beide Bereiche gemacht, sowohl den Indirect-Bereich als auch den Direct-Bereich und da ist die Planung natürlich alles.
Ja. Jetzt hast du schon ein Thema angesprochen. Meine andere Frage schiebe ich noch weiter nach hinten.
Die habe ich schon noch vergessen.
Ja, die kommt ja noch. Ich erinnere dich wieder. Auch da wieder, ich nenne jetzt mal selber ein Vorurteil. Ja, viele Vertriebler sagen ja immer, oh ja, wir müssen hier preissensibel sein oder der Kunde ist preissensibel und wir müssen die Besten im Preis sein. Und dann gibt es für andere, die einfach ganz klar sagen, Leute, ey, seid mal ein bisschen preisstolz. Ja, wenn ihr es erklären könnt, wenn ihr es definieren könnt, dann ist A, der Anschaffungspreis nicht die erste relevante Größe. Ihr müsst es halt nur auch wirklich kommunizieren, / verkaufen können und das eben nicht nur als Lippenbekenntnis. Okay. Und dann ist auch eventuell Total Cost of Ownership nicht der ausschlaggebende Faktor, sondern eben, ich nenne es mal andere Dinge, wie du schon sagst, Bereitschaftszeiten eventuell, was nützt mir das? Ja, wenn ich eine tolle Total Cost of Ownership Rechnung habe, muss aber 2 Tage auf einen Servicetechniker bei einer Maschine warten. Woanders habe ich vielleicht dadurch, dass in meinem Gesamtpackage ein 24-Stunden-Service mit drin ist, weiß ich, am nächsten Tag ist es da. Ja, ein Tag Ausfall kann je nach Produktionslage schon ganz schön Geld kosten. Also sehe ich das so, das ist schon auch in so einem Bereich durchaus eine nicht irrelevante Größe, ne?
Ja, definitiv. Also man sagt ja mal so dieses magische Dreieck, ne? Lieferzeit, also Zeit, Geld und Qualität sind halt so die drei Einflussgrößen und das muss, also das komplette, deswegen halt auch magisches Dreieck, du kriegst nie alle drei Punkte so abgehakt, wie du das haben willst. Ne? Da muss halt jede Firma in sich gehen und dann in dem Projekt halt sagen, worauf lege ich Wert? Ist es eine einmalige Anschaffung? Geht es da um längerfristige Sachen, um wiederkehrende Sachen und so weiter? Das sind alles Faktoren, die damit einspielen und die man berücksichtigen sollte.
Ja, okay. Jetzt hast du gerade auch schon so ein bisschen deine Historie erwähnt. Verschiedenste Branchen. Auch das ja immer ein sehr beliebtes Thema. Bei Vertrieblern ist es ja oft so, wenn der wechseln will, ja, vielleicht in einer Art verwandten Branche, aber oft gibt es ja tatsächlich eine Absage, genau mit der Begründung, also wenn überhaupt begründet wird, ja, ist uns eigentlich zu wenig Know-how in dem Sektor. Da fehlen die Skills, da fehlt das Netzwerk. Im Einkauf scheint es irgendwie anders zu sein. Da scheint es diese Regel nicht zu geben. Wie ist das?
Ja, also als Vertriebler ist es so, du musst ja das Produkt, was du vertreiben willst, das solltest du in- und auswendig kennen, um du musst das ja an den Mann oder die Frau bringen. Und im Einkauf ist es so, du hast einen Werkzeugkasten, den hast du halt mal gelernt, den hast du zur Verfügung und dann geht es darum, die entsprechenden Werkzeuge halt einfach nur einzusetzen. Und das ist egal, in was für einem Bereich du bist, das ist unabhängig vom Produkt. Es gibt immer den Bereich Indirects und Directs, es sei denn, du bist jetzt im absoluten Dienstleistungssektor, dann ist das nochmal was anderes oder im öffentlichen Bereich. Aber ansonsten ist das völlig unabhängig vom Produkt. Und sich Produktkenntnis anzueignen und oder im ne, du kannst ja auf sämtliche Ressourcen der Firma zugreifen, auf die Technikabteilung, auf die Bedarfsanforderer und so weiter, ne? Also das muss man als Einkäufer gar nicht haben. Es ist natürlich vorteilhaft, ne? Aber man muss es nicht alles haben. Man muss prozesssicher sein. Man muss wissen, was habe ich für Rechtsmittel zur Verfügung, was habe ich für Rechte und Pflichten, ne? Als Einkäufer natürlich auch Pflichten. Wie ist die Marktsituation und so weiter? Das ja, aber es ist völlig unabhängig vom Produkt.
Okay. Du hast gerade zwei Begriffe genannt, die vielleicht für euch im Einkauf relativ normal sind, die mir jetzt zumindest nichts sagen, also nicht verkäuferseitig. Indirect und Direct.
Ja.
Was ist darunter zu verstehen?
Die Direct-Sachen sind alle Produkte, die in die Produktion des Produktes einfließen.
Ja.
So, und Indirect reicht vom Klopapier über Bleistift bis Kartons für die Verpackung. Also, das ist
Okay.
alles das, was nicht direkt an das Produkt einfließt.
Okay.
Inklusive Dienstleistungen, Fahrzeugleasing, Gärtnerarbeiten, was auch immer.
Okay.
Instandhaltung.
Ja, okay. Habe ich jetzt soweit verstanden? Jetzt komme ich nochmal zu meinen Vorurteilen zurück. Ja, Vorurteile. Nicht gegenüber Vertrieblern, sondern
Ich bin gespannt.
womit habt ihr im Einkauf denn zu kämpfen? Also bei LinkedIn liest man ja auch immer wieder, oder auch bei Xing früher, liest man ja gerne Vorurteile über Vertriebler, über den Menschentypus Vertrieb. Also über Einkäufer höre ich nur höchstens schon mal, ja, das sind die, die die Preise drücken wollen, damit sie selber irgendwie ihren Bonus dafür kriegen. Ja, oder das sind die, die dich über den Leisten ziehen oder bis zum letzten ausquetschen oder gucken, dass du irgendwas verkaufen möchtest und dabei Geld wechseln musst. Aber sonst höre ich nichts über Einkäufer. Also. Gibt es da keine Vorurteile? Habt ihr mit nichts irgendwie zu kämpfen?
Es gibt solche und solche. Ja, also die Aussage, die dich über den Leisten ziehen, ja, wenn die Möglichkeit besteht, dass ich jemanden über den Leisten ziehen kann, dann hat der auch nicht genug Ahnung. Also das ist so meine Einstellung dazu.
Ja.
Wenn das eine Geschäftsbeziehung auf Augenhöhe ist, auch vom ich nenne es mal Wissensstand her, dann gibt es keinen über den Leisten ziehen. Ne? Aber das, ne, muss ja für beide Parteien immer einen Vorteil haben. Ne? Wir wollen ja beide weiterleben.
Ja.
Häufig werde ich damit konfrontiert, dass ich, also nicht ich, sondern der Einkauf, also Einkäufer, herzlose, kalte, seelenlose Menschen sind.
Ja, verstehe ich. Kann ich total verstehen, auch gerade, ja.
Nein, aber ansonsten, ja, es kommt auch immer darauf an, wie das angesiedelt ist, ne? Es gibt ja unterschiedliche, ich nenne es mal, Motivationsfaktoren.
Okay.
Wenn du natürlich, das ist häufig bei Großkonzernen, also alles, was konzernmäßig unterwegs ist, da ist es häufig so, dass die Einkäufer oder gerade auch Einkaufsleitungen mit einer gewissen Zielvorgabe dann eingestellt werden und bei Zielvorgabe natürlich dann die entsprechenden Incentives gezahlt werden. Und das erklärt auch, warum häufig Einkaufsleitungen oder Sourcing Specialist oder Facheinkäufer, wie ja. man es auch nennen mag, immer nur so über den Zeitraum so 3-4 Jahre in den Firmen sind. Also bei Einkäufern ist es häufig zu sehen, dass so im mittelfristigen Bereich die Anstellungen sich belaufen. Bei Mittelständlern und kleinen Unternehmen, also in kleinen Unternehmen, wird häufig der Einkauf vom Vertrieb mitgemacht.
Ja.
Und bei Mittelständlern, die sich dann halt auch, wo es dann eine Einkaufsabteilung gibt, muss auch nochmal unterschieden werden, ob es jetzt eine reine Bestellabwicklungsabteilung ist oder ob da tatsächlich technischer Einkauf gemacht wird, strategischer Einkauf gemacht wird oder ne, also da musst du dann, da kann man sich dann schon länger aufhalten, ne? Also da spielt sehr viel mit ein. Es gibt natürlich so diese Jobhopper, die dann tatsächlich so für 2-3 Jahre, die dann ihre Aufgabe gestellt kriegen und bei erreichen, sind die dann weg.
Ja.
Merkst du dann natürlich dann auch in der Arbeitsweise und dem Umgang mit den Lieferanten und so weiter. Ne? Also wenn man darauf angewiesen ist als Unternehmen, dass man langfristig gute Lieferantenbeziehungen hat, dann kann das schon zu einem Genickbruch führen, wenn man solche Jobhopper dann einsetzt. Weil der Umgang ist nicht immer angenehm.
Verstehe ich. Wo du gerade von Jobhoppern und auch so Langfristigkeit sprichst, also ich meine, mal gelesen zu haben, auch glaube ich gerade auch so wie Aldi, aber auch so ein Thyssen-Konzern oder sowas, dass die wirklich, selbst wenn jemand länger dabei bleibt, der zwischendurch einfach dann mal versetzt wird in eine andere Abteilung oder in einen anderen Produktbereich, einfach aus dem Grund, weil da gar nicht gewünscht ist, dass ein zu guter Draht zum Kunden besteht. Einfach aus dem Grund, weil dann die Härte fehlen soll. Also wurde vor, weiß ich nicht, 10 Jahren mal in der Presse kolportiert. Kannst du dir das so vorstellen? Oder kennst du vielleicht sogar selber so Fälle, wo du sagst, ja, ich habe das zumindest mal irgendwo erlebt? Oder kennst du aus dem Bekanntenkreis?
Ich kenne das aus meinem Einkäufernetzwerk definitiv, dass es sowas gibt. Ich persönlich bin da allerdings kein Freund von, weil wenn ich ein gutes Verhältnis zum Lieferanten habe, dann kann ich mich auch mal auf den verlassen, wenn es mal schnell gehen muss oder wenn, ich spreche mich definitiv nicht von Fehlern frei und wenn ich dann irgendwas verbockt habe und nicht bestellt habe oder was, dann rufe ich da eben an und sage mal, ich brauche das jetzt ganz dringend, habe ich verpennt und dann wird da was möglich gemacht. Ne? Also ganz, ganz viel zwischen Einkäufer und Vertrieblern ist natürlich auch die persönliche Schiene. Also wenn man sich da nicht sympathisch ist, ich habe vorhin gesagt, ich habe einen Lieferanten des Hauses verwiesen, weil der halt an Respektlosigkeit geglänzt hat. Ja, die Produkte sind toll gewesen und der Preis war auch toll, aber hätten die mir einen anderen Außendienstler geschickt, eventuell, aber der never.
Ja, okay. Und das war jetzt eben auch ein Produktbereich, wo du selber auch in der Entscheidung war es. Also wo nicht irgendwas im Betrieb war, wo man sagte, so hier unser, was weiß ich, Produktionsleiter, Bediener will aber gerne die Produkte von der XYZ kaufen, sondern wo du wirklich für dich alleine sagen konntest, hör mal, hier habe ich die Hand drauf und da ist das Thema jetzt durch.
Ich halte das so, wenn ich arbeite immer mit Teams. Also gerade wenn es um Lieferantengespräche geht und auch in der Entwicklungsphase und so weiter. Ich habe immer Teams. Da ist die Technik dabei, da ist zumindest die Geschäftsleitung vorher gebrieft und ich habe mir meinen Aktionsrahmen eingeholt, wie weit ich agieren kann. Und auch in dem Fall waren tatsächlich Kollegen, männliche Kollegen aus der Technik dabei, die diese Entscheidung dann durchaus mitgetragen haben. Also das war, ich habe keine Ahnung, ob dieser Mensch unter irgendwelchen Einfluss von irgendwelchen Mitteln stand oder was. Ich weiß es nicht. Es war äußerst unangenehm. Aber die Entscheidung wurde halt mitgetragen und es war jetzt nicht jemand, wo wir sagen, ja, das ist jetzt aber, müssen wir unbedingt davon haben. Nee, da kann ich auch nochmal eben um die andere Ecke gehen, da finde ich das auch.
Ja, okay. Eva, zum Stichwort Teams weiterkommen, weil für uns ist natürlich auch interessant, du hast ja gerade schon verschiedene Sachen gesagt, ne? Was weiß ich, da gibt es eben den strategischen Einkauf, es gibt den kurzfristigen Verbrauchsmittel und sowas, dann auf der anderen Seite wieder Investitionen. Und ihr seid bei euch im Unternehmen ja auch so aufgestellt, dass ihr einerseits natürlich auch Sachen habt, die irgendwie mal eben täglich verbraucht werden, logischerweise, ne? Als auch, dass ihr natürlich auch Investitionsgüter habt und du als Einkaufsleitung hast ja da den kompletten Hut drauf. Deshalb mal für uns, dass wir wissen, was macht die Christina eigentlich, respektive was macht denn Technoplast? Also, womit bist du beschäftigt?
Womit ich beschäftigt bin.
Also ihr, Einkauf. Ihr mit Einkauf. Super,
Geld
danke.
Leute aus und werde dafür bezahlt.
Super.
Nein, also die ganz wichtig, Technoplast Industrietechnik GmbH. Ja. Es gibt noch Namensvetter. Wir hatten letztes Jahr, war es glaube ich 50-jähriges Jubiläum und das Ganze hat angefangen mit PTFE-Schlauchleitungen. Wir sind Vertriebspartner für die Dachregion von einem Schlauchhersteller aus UK.
Okay.
Und das Ganze hat sich dann irgendwann aufgrund einer probieren wir es doch mal aus Idee noch dahingehend erweitert, dass wir jetzt auch im Single-Use-Bereich tätig sind, also überwiegend in die Pharma- und Bioprocessing-Branche liefern. Wir haben Reinräume. Also es sind okay. Im Prinzip zwei völlig unterschiedliche Sparten, aber das ergänzt sich halt super.
Okay. Gerade wenn so eine Zielgruppe hast oder so ein Produktbereich, denke ich mal, da sind vielleicht auch ein paar Standards, also auch Anforderungen an Lieferanten, ganz andere als vielleicht in irgendeiner Rohrleitungsbaubude oder sowas.
Ja, also klar, ich komme ja auch aus dem Nahrungsmittelbereich, da waren die Anforderungen schon recht hoch, kann jeder nachvollziehen. Ja. Aber wenn es dann in den Bereich Pharma und Bioprocessing geht, da sind die Anforderungen noch mal härter. Also was ganz, ganz viel ist, wir benötigen ein riesen Papierwerk für das Qualitätsmanagement. Mhm. Wir benötigen diverse Freigaben. Da hängen europäische Freigaben dran, da hängen internationale Freigaben dran, da hängen US-amerikanische dran und China ist auch noch an was dran. Und das ist sehr aufwendig. Allerdings die Anbieter für diesen Bereich, die sind sich dessen bewusst. Und können das dann halt auch entsprechend liefern. Und wir sind halt nur angehalten, beziehungsweise bei uns ist die Herausforderung halt dann für die ganzen Produkte dann auch alles tatsächlich im Vorfeld abzuklären, ob die für den Einsatz geeignet sind oder sei es Temperaturbereiche, Medienbeständigkeiten, Zulassungen für den Einsatz entweder nur im Nahrungsmittelbereich oder halt auch im Pharmabereich oder Medizinbereich. Das ist extremst aufwendig. Das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Und dokumentationstechnisch, das unterscheidet sich enorm von einem Industriebetrieb.
Mhm. Okay. Dokumentation ist jetzt, wie gesagt, ich habe noch zwei, drei andere Themen, die ich mir irgendwie merken muss oder mal notiere, über die wir gerade gesprochen haben, wo ich weiter reingehen wollte. Bei Dokumentation fällt mir immer seit zwei, drei Jahren auch noch ein Thema ein, wo auch immer ganz viel dokumentiert wird, ist nämlich das Stichwort ESG, also Stichwort Nachhaltigkeit, Soziales, das ist ja, geht ja nicht nur um Ökologie und Umwelt im ganzen ESG-Bereich. Welchen Einfluss hat denn das bei euch im Einkauf?
Ein riesengroßes.
Also Lieferantenbewertungen auf solche Faktoren, um auch den eigenen, ich nenne es mal einfach, Unternehmensabdruck nachweisen zu können.
Einen riesengroßen Einfluss. Also wir selbst haben, wir gehören zu einem, unser Mutterkonzern ist schwedisch und okay. Die Schweden sind ja Vorreiter, was Sustainability angeht. Von daher sind wir dann natürlich auch angehalten, da mitzuziehen. Wir haben EcoVadis Bronze oder Silber mittlerweile. Bei der Lieferantenauswahl spielt das natürlich eine Rolle. Ne? Wir haben gerade, wenn es in den Bereich der PTFE-Schläuche geht, Armaturen oder irgendwas, das sind meistens Kleinunternehmen und von denen ist es halt schwierig zu erwarten, dass die Photovoltaikanlagen haben, Wasseraufbereitung oder sonst irgendwas, was uns da halt positiv, also was den CO2-Fußabdruck reduziert.
Ja.
Das macht es schwierig. Und auch der Beschaffungsmarkt an sich, der Lieferant, also der Hersteller des Produktes an sich, kann ja aus Europa sein. Aber der Stahl zum Beispiel, der kommt ja dann doch meistens von weiter weg her und
Ja.
da müssen dann halt entsprechende Lizenzen gezahlt werden. Das ist ja alles noch im Aufbau, das struggelt auch gerade die EU-Kommission so ein bisschen. Muss das gemacht werden? Wer muss es machen? Was muss gemacht werden? Wie viel soll es kosten? Stichwort ist da CBAM. Das ist seit einigen Jahren sind da die Beschaffungsabteilungen mit konfrontiert, beziehungsweise dann
Ja.
die Sustainability-Beauftragten. Wir haben dann Augenmerk drauf, ja, aber ich arbeite bei uns sehr eng mit dem Qualitätsmanagement zusammen und wir haben das Lieferantenmanagement komplett neu aufgesetzt, unter anderem auch die Lieferantenbeurteilung und sind hingegangen und wir differenzieren. Also klar, von unseren großen Lieferanten, die den Hauptbestandteil unseres Einkaufsvolumens ausmachen, haben wir Mindestanforderungen, die erfüllt
Ja.
werden müssen, damit sie bei uns gelistet werden. Aber wenn es jetzt so kleinere Lieferanten sind, wo ich weiß, zwei, drei Mannbuden. Also, ne, wir haben tatsächlich Familienbetriebe wo, weiß ich nicht, weniger als 10 Mitarbeiter sind. Von denen kann ich halt nicht erwarten, dass die da komplett Sustainability positiv agieren. Also,
Ja. Okay.
die können halt nicht dasselbe leisten wie ein Konzern.
Logisch, allein da auch schon wieder das Stichwort Zertifizierungsmöglichkeiten, überhaupt Dinge nachzusagen, was du sagst, die Photovoltaik. Klar, wo das Großunternehmen mit weiß ich nicht wie viel Quadratmeter Dachfläche sagt, hör mal, wir stellen mal um oder wir stellen vielleicht auch unsere Firmenwagen mal komplett auf E um. Ja, gibt es ja da zum Teil auch schon wieder ganz andere Möglichkeiten, ne? Also
Ja.
oder andere, ja, zum Teil auch Hemmnisse, ne? Ich wollte auf zwei Themen, also zwei Stichworte habe ich zumindest hier. Du hast gerade von eurem Team gesprochen. Für uns im Vertrieb ist ja immer sehr, sehr spannend. Einerseits, ja, viele bauen sich ja sowieso diese Buyer-Persona. Wer ist mein Zielkunde? Das mal ausgeklammert. Aber gerade wenn wir mit mehreren Leuten zu tun haben, ist es oft für einen Vertriebler der Herausforderung, sind die, mit denen ich hier zu tun habe, alle wirklich meine Ansprechpartner? Klammer auf, kommen da noch welche zu, die vielleicht im Hintergrund sind? Geldgeber, finale Entscheider, also graue Eminenzen nenne ich sie zum Teil auch gerne. Und sind manchmal auch in so einem Team, das mir vorgestellt wird, welche bei, die eigentlich nur Beisitzer sind, vielleicht wegen der technologischen Hintergründe, haben aber am Gesamtprozess am Ende gar nichts zu tun.
Ja.
Und es gibt auch Verkäufer, das muss man einfach sagen, oder Vertriebler. Ja, die fragen dann vielleicht schon mal nach, wen gibt es noch, aber gehen immer davon aus, jeder, der mir gegenüber sitzt, ist für mich jetzt erstmal relevant. Was auch heißt, manchmal geht der Fokus in die falsche Richtung. Macht ihr das so, ich sag mal, wenn keiner fragt, macht ihr das von vornherein trotzdem deutlich, weil ihr sagt, naja, ist uns ja schon wichtig, dass der auch weiß, wer, ich sag mal, in welche Richtung der Zug fährt, weil wenn du so einen, ich nenne es mal einfach technisch, vielleicht sehr nerdigen Menschen dabei hast, der vielleicht das Projekt sogar in die falsche Richtung ziehen kann, dann ist es ja vielleicht auch nicht gut, wenn der Vertriebler ausgerechnet, weil der so viele Fragen stellt und der Vertriebler vielleicht selber nerdy ist, wenn der genau das Projekt in die falsche Richtung zieht. Da habt ihr nichts von, da hat der Kunde nichts von, der Lieferant nichts von. Ja, und der haut vielleicht direkt einen von zwei bis drei möglichen Lieferanten raus, nur weil da die Kommunikation nicht stimmt, ne?
Ich wollte gerade sagen, ich verstehe die Frage nicht. Doch, ich verstehe die Frage, aber ich kann sie nicht nachvollziehen, weil
Okay.
warte, das liegt aber eher daran, ich würde nie auf die Idee kommen, dass ich in Gespräche mit Lieferanten gehe oder Mitarbeiter in Gespräche mit Lieferanten schicke, die dann nicht auch eine Entscheidungsgewalt haben. Also
Okay.
es kommt immer auf das Volumen drauf an. Ne? Um was geht es? Was ist die Zielsetzung dieser Verhandlung? In erster Linie sind die Kontaktpersonen in Unternehmen für Lieferanten immer der Einkauf. Weil der Einkauf hat Schnittstellen zu allen anderen Abteilungen. Sei es Qualitätsmanagement, sei es Geschäftsleitung, sei es Technik oder Anwender. Die haben ihre Finger überall mit drin. Deswegen Einkauf ist mega spannend und interessant und abwechslungsreich. Also wir versuchen auch immer, und so habe ich es auch in der Vergangenheit immer gehandhabt, dass wir die, ich nenne es jetzt einfach mal, unsere Fachkompetenzen, unsere Spezialisten halt davor schützen, dass sämtliche Vertriebler denen immer auf den Sack gehen. Mhm. und versuchen das halt so ein bisschen zu kanalisieren. Ne? Also das mag nicht funktionieren, wenn da kein technischer Hintergrund bei den Einkäufern vorhanden ist und das wirklich nur rein kaufmännisch, betriebswirtschaftlich ist. Deswegen, es kommt immer drauf an, wie die Konstellation ist, aber wie gesagt, ich arbeite mit Teams. Zum einen Qualitätsmanagement ist immer mit dabei, weil ich habe, ehrlich gesagt, ich weiß es mittlerweile, aber das ist gefühlt auch nur oberflächlich, welche Anforderungen alles erfüllt sein müssen, was wir alles bedenken müssen, gerade für den Pharmabereich. Dann habe ich die Technik dabei, die weiß, was für Normen erfüllt werden müssen und so weiter. Und je nachdem, was es für ein Produkt ist, um das es geht, habe ich dann auch den Anwender mit dabei. Ne? Also, also bei ganz effen Sachen bin ich auch alleine. Aber da spielen ganz, ganz viele Faktoren mit ein.
Ja, okay. Okay, das heißt, der Anwender ist dann auch dabei und der hat dann auch ein Mitspracherecht. Ich frage es deshalb, weil ich habe es tatsächlich auch schon eben gerade in so einer Praxis erlebt. Dann hast du halt wirklich noch Leute dabei, die kommen, die sollen rein so ihr Votum nicht, die sollen eigentlich nur Fragen stellen, aber haben am Ende im Entscheidungsprozess nichts zu tun. Da müssen wir halt rausfinden, okay, ne, wie weit ist denn da, okay, der zwar für die Fragen verantwortlich, aber der, den ich abholen muss und von dem ich rausfinden muss, was ist sein Need, was sind seine Schmerzpunkte, ja, was ist das, was er jetzt aktuell gelöst haben will oder in Zukunft vielleicht gelöst haben will, ist ein ganz anderer. Und wenn ich dann vielleicht mit dem, der in eine ganz andere Richtung geht, die Probleme erörtern, dann kann ich komplett am Kunden vorbei arbeiten. Ne? Also ja, also, alles schon erlebt, ne? Bis hin zu einem Meeting im Raum, wo mir, glaube ich, 12 Leute gegenüber saßen und die wirklich relevanten Entscheider, die am Ende dann unterschrieben haben, waren nicht mit dabei. Ne? Ja. Und von den 12 waren auch nur 4 relevant, der Rest waren Beisitzer, sage ich jetzt mal mit.
Ja, das kann ja immer wieder passieren. Ne? Also dass die anderen, dass Anwendertechnik und andere Abteilungen mit dazugeholt werden, das findet normalerweise im Nachgang im Hintergrund statt. Ne? Aber ich möchte mir die Zeit halt einfach sparen und hole die direkt an den Tisch und so sehe mich da eher in so einer Moderatorfunktion.
Okay.
Ne? Also ich kann dann, also ich kenne die Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, ja nur auch schon länger und habe dann unter Umständen die Möglichkeit, die Fragen auch nochmal anders zu stellen, als die das jetzt stellen würden und dann natürlich auch die Einkaufsaspekte mit reinzubringen. Und so habe ich natürlich die Möglichkeit zu vermeiden, dass die Techniker dann von den Lieferanten eingefangen werden und überzeugt werden und ein anderes Produkt ist zumindest laut technischen Unterlagen vergleichbar, aber da ist ein Riesenunterschied im Preis. Ne?
Ja.
Das sind so Dinge, deswegen, ich mache das gern in den Teams. Zum einen spare ich mir hinten raus Zeit ohne Ende. Und wenn das gut funktionierende Teams sind, dann kannst du daraus eine vernünftige Entscheidungsmatrix dann machen, falls es notwendig ist, vom Einkaufsvolumen her, für die Geschäftsführung. Und dann ist gut.
Ja, sehr, sehr spannend. Ich glaube, das führt zu einem Wort, was ich mir auch gerade nochmal notiert habe. Da hast du nämlich von Strukturen gesprochen. Von Arbeitsstrukturen, von Vorgehensweisen. Und das führt mich zu einer, ja, eigentlich jetzt hier finalen Frage vielleicht schon. Werden wir mal gucken, vielleicht kommt auch eine danach. Der Charakter eines Einkäufers. Wenn wir hier so einen Strahl hätten von, ich nenne es mal einfach dem Vertriebler, was man dem ja immer unterstellt, bis hin zum Buchhalter auf der anderen Seite. Und irgendwo dazwischen ist der Einkäufer. Ist der Einkäufer eher aus deiner Sicht der Kommunikative mit dem Vertriebler agierende oder ist er aufgrund dessen, dass da sehr viel Struktur sein muss, wobei ich auch sowieso ein totaler Strukturfan im Vertrieb bin, ne? Das ist ein ganz anderes Thema, aber oft ist das ja was nicht der Vertriebler selber macht, sondern ihm vorgegeben wird, wie er sich strukturieren soll, was ich aber falsch, aber das ist, wie gesagt, das ist ein ganz anderes Thema. Der Buchhalter muss natürlich total in oder der Controller total in Relevanzen arbeiten. Ja, der Techniker ja in der Regel auch so ein Ingenieur. Wo würdest du denn da so einen Einkäufer, vielleicht auch die, mit denen du mal zusammengearbeitet hast, tatsächlich eher einordnen? Ist es eher so der kommunikative Typ, der ja zwar weniger auf eine Netzwerkveranstaltung eingeladen wird, vielleicht als ein Verkäufer oder ein Marketer, aber der gerne hinginge? Oder braucht man beides?
Also erfahrungsmäßig ist das total unterschiedlich. Ne? Also da spielen natürlich auch ganz, ganz viele Persönlichkeitsaspekte mit ein, wie der jeweilige Charakter dann schon ist, der Mensch an sich. Aber so, wenn ich das mal einfach runterbrechen müsste, dann würde ich sagen, so der Einkauf sollte sich irgendwo dazwischen bewegen. Ne? Du hast natürlich, gerade als Einkaufsleitung, hast du natürlich die Verpflichtungen eines Einkaufscontrollings. Du musst da schon auf das Zahlenwerk achten. Ne? Auf der anderen Seite ist Networking so immens wichtig geworden. Das ist unfassbar. Früher hätte man gesagt, wenn man sich zu irgendwelchen Abendveranstaltungen trifft, wo etliche Einkäufer sind oder sowas, das ist eine reine Freizeitveranstaltung. Aber da werden zum Teil ganz, ganz wichtige Kontakte geknüpft. Ne? Und wir streben, jeder, ob das der Mensch an sich ist für sein Privates oder ob es Unternehmen sind, wir streben alle danach, immer effizienter zu werden. Der Mensch an sich ist faul. Dadurch entsteht Effizienz. Ne? Also so viel wie möglich mit dem geringsten Aufwand schaffen. Und Netzwerk kann da unglaublich hilfreich sein. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Also kommunikativ muss man sein. Man muss, also für meine persönliche Meinung, man sollte offen sein. Man sollte in der Lage sein, andere Perspektiven einnehmen zu können. Ja, ne? Also das ist so beides. Das kann man sich wie Yin und Yang vorstellen. Ne? Also der eine Teil von mir, der ist total durchstrukturiert und zahlenaffin. Also nicht, nein, zahlenaffin ist gelogen. Ich hänge an meinen Strukturen, aber Zahlen sind ehrlich gesagt nicht so meins. Und auf der anderen Seite aber halt eher so dieses Kommunikative und viel über die menschliche Schiene machen und das so ein bisschen umschmücken. Ne? Also das, von daher, das sollte mal beides sein. Ich würde hier würd Einkauf irgendwo in der Mitte einordnen.
Wir sind eigentlich fast durch für heute.
Oh, für heute.
Fast. Ja, wer weiß, vielleicht setzen wir uns ja nochmal zusammen zum Thema Einkauf, Führung im Einkauf, Führung im Allgemeinen. Was weiß ich denn? Da gibt es ja, glaube ich, noch die diversesten Möglichkeiten, ne? Gibt es einen Tipp, wo du sagst, boah, da gibt es ein besonders tolles Buch oder Videos oder irgendeinen Workshop oder eine Zeitung? Du sagst, weißt du was, da gibt es was Besonderes, was Vertriebler auch lesen könnte, um Einkäufer besser zu verstehen? Oder irgendein BWL- oder Managementbuch?
Nee, also wenn sich ein Vertriebler die Grundlagen des Einkaufs anguckt, dann ist er bedient. Der Rest ist die Persönlichkeit seines Gegenübers. Hatte ich eingangs auch schon erwähnt, Einkauf ist unabhängig vom Produkt. Also, ne, du hast deinen Werkzeugkoffer und mit dem gehst du überall hin. So, von daher, wenn der Vertriebler diese Mechanismen kennt, muss er halt nur noch mit der Persönlichkeit seines Gegenübers klarkommen.
Also also das, was wir, ich frage deshalb, je nach Branchenbereich, hast du es ja nun mal gut, wenn wir über Verbrauchsmittel reden, hätten wir auch öfter miteinander zu tun. Aber also ich beispielsweise habe bei uns meistens wirklich ja sehr, sehr spät mit dem Einkauf zu tun. Gerade bei kleineren oder größeren Unternehmen, dann bitte ist es manchmal ein bisschen anders, aber wirklich, wenn es recht klein oder recht groß ist, warum? Weil da wirklich dann viel mit der Produktion, mit den Bedienern gesprochen wird, weil zum Teil ein Produktionsleiter selber auch mal so eine Bestellung einfach auslöst. Ja, einfach sagt so, ich habe mir eine Nummer von unserem Einkauf geben lassen. Oder zum Teil gibt es die Nummer gar nicht, weil die gar nicht mit SAP oder sowas arbeiten, sondern dann macht sozusagen der Produktionsleiter, Betriebsleiter, technische Leiter selber den Einkauf. Oder wiederum in anderen Sachen, Konzernebene ist es einfach so, es ist alles durchdiskutiert. Ja, und am Ende landet es dann eben bei einem strategischen Einkäufer, der vielleicht nochmal sagt, ich brauche nochmal zwei, drei Sachen für meine tatsächliche Excel mit irgendwelchen Dingen, die dahinter stecken. Aber ich sage euch nicht was. Oder der nochmal sagt, so, jetzt müssen wir nochmal was am Preis machen. Ne? Wo aber vorher alles andere abgedeckelt ist. Deshalb gezielt die Frage, weil, wie gesagt, ich tatsächlich in meinem Alltag in den wenigsten Fällen tatsächlich effektiv mit einer Einkaufsabteilung als einem direkten Projektansprechpartner zu tun habe, ne? Oder wir das bei uns so haben.
Ja, das liegt aber auch daran, dass der Einkauf an sich immer häufig nur als Bestellabteilung angesehen wird. Aber das ist ein schönes Thema, was wir dann.
Da sind wir bei dem Vorurteil. Das wäre ja schon wieder so ein Vorurteil. Ja, ne? Ja. Was wir haben. Genau, der Einkauf ist eine reine Bestellabteilung.
Vielen Leuten ist gar nicht bewusst, was für Hebel ich mit einem vernünftig strukturierten und gut laufenden Einkauf habe, um den Unternehmenserfolg halt zu pushen. Also, das ist den Menschen bewusst und das ist auch erst in den letzten Jahren gekommen. Ich habe, oh Gott. Oh, keine Ahnung, wie lange das her ist. 15 Jahre? Ich glaube, 15 Jahre müssen es sein. Habe ich die Ausbildung zur Fachkauffrau für Einkauf und Logistik gemacht.
Ja.
Und unser damaliger Dozent, der hat immer gesagt, Einkauf ist kreativ. Leute im Einkauf müssen kreativ sein. Und es, der Wandel von Bestellbüro, also reine Bestellabwicklung, ausführendes Organ, hin zu einem gestaltenden Einkauf, der läuft sehr, sehr träge. Mhm. Also das ist, ne, es ist nicht jedem bewusst und gerade wenn Unternehmen wachsen, Inhaber geführt waren, Kleinbetriebe, bei den Mittelständlern gibt es da mittlerweile so einen spürbaren Umschwung in Konzernen, kommt es drauf an, wo der Mutterkonzern dann halt sitzt, ne?
Ja.
Das ist sehr unterschiedlich. Also es ist vielen noch nicht bewusst, was man eigentlich für Möglichkeiten hat mit einem gut aufgestellten Einkauf.
Okay, das heißt, wenn wir über Strukturen reden, da nochmal den Bogen zurück, heißt es letztendlich nicht nur Strukturen zu schaffen für deinen eigenen oder für den eigenen abteilungsinternen Prozess, nenne ich es mal, sondern tatsächlich auch Strukturen zu schaffen, die auf das ganze Unternehmen letztendlich Einfluss haben, um, ja, ich nenne es mal zu vermeiden, so ein Produktionsleiter, der seit 30 Jahren oder 40 Jahren im Unternehmen ist, in 3 Jahren in Rente geht, der wird es auch so gewohnt sein. Ja, aber bei neuen Leuten, die rankommen, dass man direkt schon da sozusagen einsteuert, so in Zukunft wird der Prozess anders leiten. Bei dem Herrn Müller lassen wir das noch einfach so, weil den kriegen wir jetzt auf die letzten 3 Jahre auch nicht mehr erzogen. Aber wenn der Herr Meier die Nachfolge übernimmt, dann werden wir mal gucken, dass wir hier auch direkt das und das einstiegeln, das haben wir schon in der Pipe. Okay, habe ich soweit verstanden. Wir kommen langsam zum Ende. Und auch da gibt es tatsächlich, ich habe auch eine Struktur. ehe wir zum großen, großen, großen Finale kommen, darfst du mir eine Frage stellen. Die darf mit dem Thema Einkauf zu tun haben, die darf mit Vertrieb zu tun haben, die darf mit Business an sich zu tun haben, die darf auch mit Musik zu tun haben.
Nee, mich würde in der Tat mal interessieren, du als langjähriger Vertriebler, wie du denn also einen Einkauf an sich wahrnimmst. Ob du das eher als lästiges Anhängsel siehst oder ob du auch schon deine Erfahrungen gemacht hast, dass es durchaus positiv unterstützend sein kann.
Da gibt es tatsächlich Unterschiede aufgrund dessen, was ich gerade schon geschildert habe. Denn es gibt eben wirklich Unternehmen, wo es so ist, ja, dass du quasi schon gebrieft bist, hör mal, die Bestellung kommt bei uns über den Einkauf und ich sage ihnen jetzt schon, ja, oder bei manchen Unternehmen weiß es schon, die werden am Ende nochmal gucken, dass sie ein paar Punkte von ihnen kriegen. Ja, ich bin auch da, das gebe ich immer offen zu, ich persönlich fühle mich privat verarscht. Wenn mir jemand sagt, jetzt, wo du wechseln möchtest, was weiß ich, Stromtarif, wie auch immer, kann ich dir bessere Konditionen machen. Mhm. Sorry, die besseren Konditionen waren vorher auch schon möglich. Das heißt, ich sage in der Regel immer, Leute, ey, ich mache einen Schuss. Ja, und da müsst ihr bitte auch beispielsweise euren Einkauf in diese Richtung briefen. Ich kann keinen besseren Preis machen. Ja, weil ich mache euch das, was für mich machbar ist. Wenn ich weiß, wir reden drüber und es gibt auch einen Grund, warum ich das machen soll. Ich will kein Geld wechseln. Dann mache ich das von vornherein klar. Und dann sage ich das auch in einem Konzern, der irgendwas vermögen möchte, auch dem Einkäufer, mein Freund. Ich weiß, dein Job ist es, aber ich habe hier keine Chance. Mhm. Ja? Das ist das eine, was ich wahrnehme und dann habe ich auch keine weitere Chance, weil alles andere, ja, also ich ich belüge mich da nicht selbst. Des Weiteren tatsächlich sehe ich es auch in anderen Unternehmen tatsächlich so, dass der, wir haben da so zwei, drei, oder ich kann da auf zwei, drei auch zurückverweisen, wo ich einfach sage, ja, der Einkauf ist eben bemüht, die Gesamtlösung zu finden. Da ist aber eben wirklich die Entscheidung nicht mehr an anderen Stellen irgendwo gefallen, sondern da geht es um ein Gesamtkonzept. Ja, das ist auch, glaube ich, eine Denke, die sich tut. Also ich glaube, da, wo mehr Gesamtkonzepte auch als Lösungsansatz kommen, das sind oder auch beim Kunden präferiert werden, das ist das, wo der Einkauf auch tatsächlich irgendwo stärker ist, in Kombination mit einer Bereichsleitung, als da, wo es wirklich nur um eine, ja, ein Material, sei es auch ein Investitionsgut und einen reinen wirklich Produkteinkauf geht, nach dem Motto nach mir die Sinnvoll. Ja, wo es nur heißt, okay, was habe ich eventuell jetzt für eine Investitionskosten? Oder ach, sag mir doch mal bitte hier über einen Zeitraum X, Total Cost of Ownership. Ja, wo alles andere irrelevant ist. Ja, wo es auch heißt, ja, komm, ja, ob ihr mir eine Garantieerweiterung gibt auf 36 Monate statt 24 beispielsweise, ja, ist mir jetzt relativ egal. Für mich zählen am Ende oder für meinen Einkauf zählen am Ende nur die Zahlen, die in der Tabelle stehen, weil das andere bewertet der gar nicht, ja, in seiner strategischen Tabelle. Wenn ich weiß, da zählen nur die Zahlen, was soll ich mir dann Kopf drüber machen, ob das eventuell ein Argument ist? Ja, aber da, wo eben eine Gesamtlösung, Gesamtvorteile eine Rolle spielen, da merkt man das auch da, dass das zwischen, aus meiner Sicht, dass es auch da zwischen den in meinem Fall Produktions- oder Betriebsbereich und dem Einkauf auch eher Hand in Hand läuft, ja.
Ja, das freut mich zu hören.
Ja, also ich sehe es auch, dass es da, glaube ich, eine Entwicklung gibt. Wie gesagt, ich habe jetzt ja in ein paar Jahren Vertrieb auch schon ein bisschen was erlebt und deshalb habe ich auch gezielt nach Vorurteilen gefragt, weil wie es beim Vertrieb ist, da gibt es Vorurteile, die lange im Kopf sind und so ist es, glaube ich, auch im Einkauf bei vielen noch was im Kopf, wenn einer einfach seit 20 Jahren regelmäßig einfach auf Straße ist oder am Telefon hängt. Mhm. Ehe wir zu den Abschlussworten kommen, die ja eigentlich nur Tschüss heißen, also es war ganz wichtig, die Christina findet ihr natürlich bei LinkedIn. Wir werden dich verlinken in den Shownotes. Mhm. Technoplast finden wir auch bei LinkedIn, packen wir auch mit rein, respektive da gibt es auch eine Webseite zu. Mhm. Ich denke mal, wenn dich einer jetzt nach dem Interview kontaktet, bist nicht böse, nimmst die Kontaktanfrage an, wenn das halbwegs sinnvoll ist, ne?
Ja.
Genau. Ehe wir gleich, wie gesagt, zum großen Tschüss kommen. Du hast die letzten Worte, du darfst ein letztes Statement abgeben, auch da, Thema ist egal, kann mit Einkauf zu tun haben, kann mit, weiß ich nicht, was zu tun haben, du hast quasi einen letzten Satz oder letzte Sätze, die du machen darfst, ich tschüss sag.
Ich kann ja zu viel sagen. Ich mache mal ein bisschen halbwegs tiefgründig. Ich möchte einfach nur jeden ins Gedächtnis rufen, dass man sich auch einfach mal in andere Perspektiven versetzt, dass man ein offenes Ohr hat und nicht nur einfach zuhört, um Fragen zu beantworten, sondern einfach auch zuhört, um zu verstehen.
Das war sehr schön. Mehr kommentiere ich nicht. Die letzten Worte kommentiere ich nämlich nicht. Auch das ist das Prinzip. Ich danke dir für deine Zeit. Danke, dass du da warst, Christina.
Sehr
ich danke euch. Na, bitte. Ich danke euch zu Hause fürs Zuhören, fürs Zugucken. Wie gesagt, Christina findet ihr auch bei LinkedIn. Habt eine gute Zeit, macht was draus und Glück auf.
Glück auf.